Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Falafel und Champagner. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Ercan.
Und ich bin Yannick und wir steigen heute direkt ein, weil wir eigentlich da weitermachen wollen, wo wir letzte Folge aufgehört haben.
Ja, und wer die letzte Folge nicht gehört hat, ganz kurze Zusammenfassung. Wir haben uns gefragt, ob die Linke antisemitisch ist. Aufhänger war ein Beschluss des niedersächsischen linken Landesverbands, der den sogenannten real existierenden Zionismus abgelehnt hat. Wir haben da reingeschaut, haben uns gefragt, was steckt dahinter? Was ist das Besondere an linkem Antisemitismus? Und warum ist die Frage, ist die Linke antisemitisch, eigentlich schon ein bisschen die falsche Frage?
Ja, und jetzt kommt der zweite Akt dieses dramatischen Schauspiels. Gregor Gysi hat was gesagt. The Godfather of Linke is on fire.
Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, Gysi, linke absolute Parteiikone, 78 Jahre jung, gibt ein Interview beim Focus, so in so einem Interview-Podcast, und wird gefragt, wie er das einschätzt mit Antisemitismus in der Linken. Und er sagt, ich lese das jetzt wörtlich vor, weil es wichtig ist, dass wir nicht über ein Phantombild reden, Zitat, es ist jetzt deshalb gefährlicher geworden, weil viel mehr Menschen mit Migrationshintergrund, auch mit spezifischem Migrationshintergrund, in unsere Partei gekommen sind, was ich eigentlich sehr begrüße. Aber sie bringen eben Sichten auf Israel mit, die falsch sind. Und dagegen werde ich mich immer wehren. Zitat Ende.
Ja, und er sagt auch noch, er sei solidarisch mit dem palästinensischen Volk, er wolle ein sicheres Israel und ein sicheres Palästina. Das ist hier natürlich nochmal wichtig, weil er sich da durchaus positioniert, Haltung zeigt. Aber dieser eine Satz, gefährlicher geworden, weil mehr Menschen mit Migrationshintergrund, der hat dann natürlich eingeschlagen. Wie wurde da eigentlich innerhalb der Linken reagiert, Ercan?
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Migrantische Linke, das ist so eine parteiinterne Arbeitsgruppe, schreibt einen Brief an Gysi. Ganz wichtig, intern, nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Dieser Brief wird dann aber doch öffentlich. Und da steht, Gysi reproduziere rassistische Narrative. Er stelle migrantische Mitglieder unter Generalverdacht. Seine Wortwahl, dass die Situation gefährlicher geworden sei, das sei ein rassistisches Bedrohungsszenario. Und er legitimiere damit die Rhetorik von Merz und der AfD.
Ja, und dann fordern sie noch, er soll den Instagram-Post löschen, sich öffentlich entschuldigen und an einem Antirassismus-Training teilnehmen.
Antirassismus-Training.
Ja, wir stehen zur Verfügung, oder Ercan?
Ja, absolut, wir stehen zur Verfügung. Gregor, ruf an, wir haben Bock. Okay, was sagen eigentlich andere in der Partei?
Ja, Fraktionschefin Heidi Reicheneck sagt erstmal, es sei frustrierend, dass der Brief an die Öffentlichkeit gekommen sei, hat sie dem Spiegel gesagt. Und Gysi sei natürlich kein Rassist. Parteichef Jan van Aken distanziert sich inhaltlich von Gysi. Er sagt, Gysi erwecke den Eindruck, Antisemitismus sei vor allem importiert und erinnert daran, der Holocaust wurde von blonden, blauäugigen Deutschen begangen. Antisemitismus sei ein Problem der gesamten Gesellschaft, nicht bestimmter Gruppen. Ja, wie hat Gysi dann reagiert?
Ja, und Gysi selbst?
Ja, Gysi sagt, der Vorwurf sei, ich zitiere wieder, derart absurd, dass ich mehr dazu nicht sagen kann. Und dann sagt er was, das ich eigentlich ziemlich gut finde. Ich werde den Verfassern ein Gespräch anbieten, mal sehen, ob sie daran interessiert sind.
Okay, ja, ich finde, das ist erstmal eine gute Reaktion. Reden, ja, auf jeden Fall, bitte. Und genau das wollen wir ja auch.
Ja, absolut. Nur, und das ist dann eine Frage, die wir gleich nochmal aufmachen, wo ist eigentlich das Antisemitismus-Thema in all dem geblieben? Das war ja eigentlich der Ausgangspunkt, darum ging es ja eigentlich. Gysi wollte über Antisemitismus in seiner Partei reden oder sollte über Antisemitismus in seiner Partei reden. Und jetzt reden da alle über Rassismus, über Gysi, ob er ein Rassist ist, über den Brief, ob der Brief hätte öffentlich werden dürfen, über das Antirassismus-Training, was wir bald mit Gysi machen, das ist jetzt auf einmal das Thema.
Ja, aber nicht mehr über Antisemitismus.
Nicht mehr über Antisemitismus, ja, genau.
Okay, lass uns da mal reingehen, weil wir haben das jetzt beschrieben, aber wir wollen ja nicht nur beschreiben, wir wollen auch einordnen. Und da fangen wir mal an mit, hat Gysi einen Punkt?
Ja, hat er, muss man klar so sagen. Das ist auch wichtig, das zu sagen, weil sonst mir viel zu einfach wird, hier jetzt irgendwie Rassismus zu bashen. Es gibt Studien, die zeigen, dass antisemitische Einstellungen in bestimmten Communities tatsächlich stärker verbreitet sind. Die Konrad-Adenauer-Stiftung, eine CDU-Nahe-Stiftung, hat das gemessen, beispielsweise der Sachverständigenrat für Integration und Migration, das Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin, Dezim-Institut. Also alle kommen zu ähnlichen Befunden. Muslimische Befragte zeigen im Schnitt häufiger antisemitische Einstellungen. Ja, das ist ein realer Befund, den ignorieren wir nicht. Und eine Ergänzung wäre vielleicht noch an dieser Stelle, besonders israelbezogener Antisemitismus ist hier stärker vertreten in bestimmten Communities.
Und man darf das auch benennen. Da gibt es ja dann einige, die sagen, da gäbe es ein Tabu, da dürfe man nicht drüber sprechen. Allerdings halte ich das immer für etwas schlecht argumentiert, denn es wird ja sehr viel darüber geredet. Offenbar ist es auch erforscht. Wir haben ja gerade Studien genannt. Man muss eben nicht einfach so daherreden, sondern sensibel und differenziert mit dem Thema umgehen. Und wenn man das nicht macht, bekommt man eben Feedback. Das ist soweit eigentlich nur die Beschreibung von demokratischer Debattenkultur.
Ja, absolut. Aber, und jetzt kommt das Aber, weil derselbe Forschungsgegenstand, der Gysis Punkt stützt, auch zeigt, die Sache ist ein bisschen komplizierter, als er das da so sagt. Erstens, ich zitiere hier mal direkt aus einer Studie vom DEZIM, Deutsches Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Die haben 2025 diese These, Antisemitismus sei vor allem ein Importproblem, mal unter die Lupe genommen. Also, Zitat, zwar zeigen sich in einzelnen Gruppen, insbesondere bei Befragten mit mehrheitlich muslimisch geprägtem Migrationshintergrund, erhöhte Zustimmungswerte zu sekundären und israelbezogenen antisemitischen Aussagen. Doch dieser Befund relativiert sich deutlich, wenn man ihn in den Kontext der Mehrheitsgesellschaft stellt. Auch dort zeigen sich substanzielle Zustimmungsraten, insbesondere in bestimmten politischen Milieus. So äußern etwa fast ein Drittel der potenziellen AfD-WählerInnen Zustimmung zu Aussagen wie: Viele Juden versuchen aus dem Leid im Holocaust heute ihren Vorteil zu ziehen. Das ist eben so ein Item, was in Umfragen häufig gefragt wird, um die Zustimmung da zu messen. Ja, also sie stimmen da ungefähr genauso viele zu wie jene unter Befragten mit muslimischem Hintergrund.
Und hier kurz vielleicht als Anmerkung, es geht zum Teil also um israelbezogenen Antisemitismus und darum geht es ja auch, wenn man den Antizionismusbeschluss der linken Niedersachsen Antisemitismus vorwirft. Da lohnt sich ein Innehalten, finde ich. Diesem Antisemitismus liegt ja so ein realer Konflikt zugrunde. Das ist ja bei klassischem Antisemitismus eher nicht der Fall. Macht den israelbezogenen Antisemitismus nicht weniger schlimm, macht ihn aber möglicherweise besser bearbeitbar.
Ja, so viel zu israelbezogenem Antisemitismus in dieser Studie, der in muslimisch geprägten Communities etwas häufiger auftritt. Dazu kann man natürlich sagen, okay, wenn ich einen familiären Bezug habe zu diesem Thema, einen geografischen Bezug, ich vielleicht aus dem Libanon komme, aus Palästina, aus Syrien, dann ist dieser Konflikt, der da verhandelt wird, der hat einen ganz reellen Einfluss auf mich, auf meine Familie, auf Menschen, die ich kenne. Vielleicht bin ich vor diesem Konflikt überhaupt geflüchtet oder meine Vorfahren oder die Vorfahren meiner Vorfahren. Und dass ich dann einen besonderen Blick auf dieses Thema habe, macht total Sinn. Und da reagieren zumindest Teile der deutschen Gesellschaft mit einer besonderen Sensibilität, die auch vollkommen okay ist. Aber da clashen natürlich auch Antisemitismusverständnisse. Da macht es dann im Zweifel Sinn, sich die Items in den Befragungen nochmal genau anzugucken. Der andere Antisemitismus, der hier angesprochen wird, also die andere Form, die andere Dimension des Antisemitismus, nämlich der sekundäre wird der hier genannt. Ich will den so nicht nennen, nennen wir ihn mal Schuldabwehr-Antisemitismus. Also der Antisemitismus, der eher nach Auschwitz, nach der NS-Zeit entstanden ist, in so einer Abwehr. Ich will mich damit nicht beschäftigen und weil ich mich aber damit beschäftigen muss, bin ich sauer auf die Juden. Bisschen verkürzt. Der ist auch in muslimischen Communities etwas höher. Und das ist ja spannend, weil das ist ja so ein urdeutsches Produkt. Und das müssen wir uns mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ein deutsches Produkt. Das heißt, dieser Antisemitismus ist in Deutschland erlernt von Menschen, die muslimisch und deutsch sind. Und das kann so eine deutsche Gesellschaft fast gar nicht verstehen. Das war schon vor 10 Jahren in diesen Salafismus-Debatten so. Der deutsche Salafismus war ein deutsches Produkt der deutschen Verhältnisse in der deutschen Gesellschaft. Das hatte mit Import nicht so viel zu tun. Ja? Und das war, solange wir aber denken, die Muslime sind irgendwie anders und die sind nicht deutsch, kriegen wir als Gesellschaft diesen Gedanken nicht zusammen, dass wir auch ja in Deutschland etwas dafür können, dass Menschen, die in Deutschland aufwachsen und sozialisiert sind, antisemitische Gedanken haben. Ja, können wir vielleicht nochmal tiefer reingehen in einer anderen Folge, aber das will ich nochmal festhalten.
Mhm. Ja, es ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? Ein krasser Befund, der sagt, da wird was hier gelernt, nicht mitgebracht.
Ja, genau. Und drittens, und das will ich vielleicht hier am interessantesten, die Importthese selbst, also die Überzeugung, Antisemitismus sei mit Eingewanderten wieder nach Deutschland gekommen, hängt signifikant zusammen mit antisemitischen und muslimfeindlichen Einstellungen. Das heißt, die, die am lautesten sagen, die bringen den Antisemitismus mit, haben selbst überdurchschnittlich oft antisemitische und islamfeindliche Einstellungen. Sehr interessant. Kann man also kritisch fragen, wenn jemand Antisemitismus in muslimischen Kontexten kritisiert, geht es dieser Person eigentlich um die Bekämpfung von Antisemitismus oder um die Bekämpfung von Muslimen?
Okay, lass uns kurz durchatmen. Wir haben uns hier jetzt ein bisschen von Gysi entfernt. Gysi spricht auch nicht davon, dass die Menschen ihren Antisemitismus aus ihren realen oder angeblichen Heimatländern mitbringen, sondern dass sie ihn in die Partei mitbringen. Und das ist wichtig. Aber diese Einordnung zeigt jetzt schon, diese Art zu reden hat Effekte, die über die Intention hinausgehen. So müssen wir nachdenken über alle diese Themen. Also was für Effekte hat es, wenn ich so in der Öffentlichkeit über ein Thema spreche? Und noch ein letzter Punkt zu Gysi, den wir in der letzten Folge schon gemacht haben. Linker Antisemitismus, der war nicht erst da, als die neuen Mitglieder kamen. Den hat es in der Linken schon vorher gegeben. Als Kapitalismuskritik verkleidet, als Solidarität verkleidet. Und Gysi tut so, als wäre das ein Importproblem seiner Partei. Aber das Problem hat eine eigene Geschichte in der Linken. Und die ist älter als die Neumitglieder.
Ja, und jetzt mal kurz innehalten und einen Gedanken einführen, der mir ziemlich wichtig ist. Und der eigentlich auch der Kern dieser Folge sein soll, um das alles einzuordnen. Weil ich glaube, ohne das versteht man gar nicht so richtig, warum solche Diskussionen über Rassismus immer eskalieren. Also wenn wir über Rassismus reden, und damit meine ich wir so als Gesellschaft, wir die meisten Menschen in Deutschland, dann denken wir dabei meistens an so eine Eigenschaft von Personen. Also jemand ist ein Rassist, jemand hat die Eigenschaft, Rassist zu sein. Oder jemand ist eben keiner. Also wie so ein An-Ausschalter. Ja, nein. Ja, und dementsprechend wird das dann eben auch häufig kommuniziert. Du bist rassistisch, du bist ein Rassist. Oder eben in der Abwehr, negativen Formulierung, ich bin doch kein Rassist.
Und wenn wir jemandem sagen, das, was du gerade gesagt hast, ist rassistisch, dann hört die andere Person ganz häufig, du bist ein schlechter Mensch.
Ja, und die gibt es natürlich, die überzeugten Rassisten. Und es gibt aber noch eine andere Art, über Rassismus nachzudenken, die eben nicht fragt, wer ist schuld, wer ist der Rassist, sondern die fragt, was passiert eigentlich, wenn bestimmte Dinge gesagt werden? Was sind die Auswirkungen? Was sind die Effekte? Wer wird dadurch entlastet und wer wird belastet? Ja? Stell dir mal vor, jemand sagt, die Ausländer klauen uns die Jobs. Das kann jemand sagen, der das wirklich glaubt und der Ausländer hasst. Es kann auch jemand sagen, der Angst um seinen Arbeitsplatz hat und das nicht besser ausdrücken kann. Ja? Der Effekt ist in beiden Fällen ähnlich, wenn das öffentlich gesagt wird. Eine Gruppe wird für ein bestimmtes strukturelles Problem verantwortlich gemacht. Und diese Erzählung stützt ein System, in dem bestimmte Menschen mehr Recht haben als andere. Rassismus. Und jetzt würde ich sagen, wenn wir hier keine Differenzierung machen, auch Stichwort, wer wählt die AfD, und wenn wir dann so lange gleich mit beiden Gruppen reden, also genauso mit den überzeugten Rassisten reden und über sie reden, wie mit den, ich nenne sie jetzt mal ein bisschen paternalistisch, überforderten Ängstlichen, wenn wir mit beiden Gruppen gleich reden, dann nähern die sich natürlich immer weiter an. Das ist, was wir in der gesellschaftlichen Entwicklung beobachten können. Und das ist nicht gut.
Und wenn wir das jetzt auf Herrn Gysi anwenden, dann wissen wir natürlich, Herr Gysi, Sie meinen es nicht böse. Das glauben wir Ihnen auch sofort. Aber was passiert, wenn Herr Gysi sagt, das Problem ist gefährlicher geworden, weil mehr Menschen mit Migrationshintergrund in die Partei gekommen sind? Was passiert in einer Gesellschaft, in der Antisemitismus ein gesamtgesellschaftliches Problem ist und in der Rassismus auch ein gesamtgesellschaftliches Problem ist? Wer wird durch diese Aussage entlastet? Die Mehrheitsgesellschaft. Wer wird belastet? Menschen mit Migrationsgeschichte. Und das Antisemitismusproblem der Linken das schon vorher da war, das verschwindet ganz aus dem Bild.
Und vor diesem Hintergrund kann ich dann ziemlich gut verstehen, warum die BAG Migrantische Linke sagt, das reproduziert rassistische Narrative. Das ist kein böswilliger Vorwurf. Ja? Das ist eine Beschreibung eines Effektes. Der Originalsatz aus dem Brief lautet, deine Wortwahl, also der an Gysi geschrieben wurde, deine Wortwahl, die Situation sei durch diesen Zuwachs gefährlicher geworden, reproduziert ein rassistisches Bedrohungsszenario. Das kann man so sagen. Das ist eine ganz legitime Kritik.
Aber jetzt gucken wir mal, was dann passiert. Also, Gysi hört das und sagt, Zitat, wer ein bisschen mein Leben und mein Wirken kennt, weiß, dass der Vorwurf des Rassismus in Bezug auf mich derart absurd ist, dass ich mehr dazu nicht sagen kann.
Ja, also es wird gesagt, da werden rassistische Narrative reproduziert und Gysi hört, du bist ein Rassist.
Obwohl das nicht drinsteht.
Genau, obwohl es nicht drinsteht. Ne? Also rassistische Narrative reproduzieren ist was anderes als ein Rassist sein. Aber es scheint für die meisten Menschen in dieser Debatte dasselbe zu sein. Das liegt nicht daran, dass jetzt irgendwie Gysi nicht lesen kann oder dass die Leute irgendwie das nicht raffen. Das liegt daran, dass wir in diesem Land immer wieder auf eine bestimmte Weise über Rassismus reden.
Ja, und wir suchen dabei viel zu häufig nach Rassistinnen und viel zu selten nach Strukturen. Du hast da diese Geschichte von einer Anfrage von so einer Versicherungsgesellschaft, Yannick. Die macht ganz deutlich, ganz gut deutlich, finde ich, warum so eine Suche nach Rassisten eher kontraproduktiv ist.
Ja, ich erzähle die immer ganz gerne in Workshops. Ich versuche es mal kurz zu halten. Also eine Kollegin von mir, selbst von Rassismus betroffen, hat eine Anfrage bekommen von dieser Versicherung. Die ging ungefähr so. Hier haben wir so zwei alte Männer und die haben eine neue schwarze Kollegin gehabt und die haben sich gegenüber dieser Kollegin rassistisch geäußert. Und jetzt müssen die dafür bestraft werden, dass sie das gemacht haben. Die brauchen Strafschulung, Strafcoaching. So, hat meine Kollegin gesagt, oh, ich glaube, auf so einen Auftrag habe ich keine Lust, aber Yannick, vielleicht geh mal hin. Und dann habe ich das gemacht und habe zweimal so ein dreistündiges Einzelcoaching mit ihnen gemacht und habe dabei festgestellt, ja, mit Sicherheit haben die rassistische Dinge gesagt, aber das waren empathische, reflektierte Leute, kritische, mit vielen progressiven Einstellungen, vielen Gedanken, die ja offensichtlich noch nicht die Gelegenheit hatten oder noch nicht dahin geschubst wurden oder sich selber noch nicht auf den Weg gemacht haben, sich die Frage zu stellen, was für eine Sprache ist angemessen, wo spielt das alles eine Rolle? Und nach dieser Sensibilisierung, die wir dann da gemeinsam durchgemacht haben, haben wir so ein bisschen geguckt, wie ist es eigentlich so in der Versicherung? Ja? Wie ist das da so ein Thema? Gibt es da irgendwie Schutzkonzepte? Gibt es da Awareness-Konzepte? Gibt es da Leute, an die man sich wenden kann? Vielleicht eine Beschwerdestelle? Wie ist das da so allgemein? Und haben festgestellt, da gibt es gar nichts. Da ist eigentlich gibt es keine Schutzmaßnahmen, keine Sensibilisierungsmaßnahmen. Man hat sich mit diesem Thema in der ganzen Versicherung noch nie auseinandergesetzt. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem eben diese beiden Herren was gesagt haben, dann hat man mit dem Finger auf sie gezeigt, hat gesagt, ihr seid die Rassisten, ihr müsst bestraft werden, hat sich gleichzeitig selber entlastet, auf die Schulter geklopft und gesagt, wir sind nicht das Problem. Und das ist der Problem von antirassistischen Ansätzen, von dem Suchen nach Rassisten. Ja? Ein bisschen eher so ähnlich wie das, was Gysi gemacht hat. Ja, vielleicht haben wir ein Antisemitismusproblem, aber eigentlich nicht wir, sondern die Migranten in unserer Partei. Die haben das Problem. Also Problem ausgelagert, strukturell nichts verändert. Und es ist nicht nur so, dass es nicht weiterhilft, sondern zum Teil wird es dadurch auch noch schlimmer. Also Leute werfen sich gegenseitig Rassismus und Antisemitismus vor. Das führt eben nicht zu einem Gespräch, sondern es führt zu einer Verhärtung der Fronten. Es führt teilweise sogar zu Gewalt, von der dann vor allen Dingen natürlich Jüdinnen und Juden, aber auch Muslime, migrantische Menschen, arabische Menschen betroffen sind in dieser Gesellschaft. Das können wir uns einfach nicht leisten. Das ist natürlich so leicht dahergesagt von mir, der diese Anfeindung als Person nicht einstecken muss. Aber ich kann nur zu diesem Schluss kommen, dass wir genau dahin kommen müssen, dass wir eben nicht mit dem Finger aufeinander zeigen und uns irgendwie als schlechte Menschen hinstellen, weil etwas Rassistisches oder Antisemitisches gesagt wurde, sondern wir müssen uns klar machen, da wo wir als progressive Kräfte nicht mehr sprechfähig sind, übernehmen andere das Sprechen. Und dann gibt es nur noch ein Anschreien und ein Gegeneinander. Das können wir uns für die Demokratie nicht leisten.
Und um das nochmal kurz positiv hervorzuheben, Gysi hat ja angeboten, parteiintern zu reden. Und das ist gut. Das ist wirklich gut. Und ich hoffe auch, dass das passiert. Aber die Frage bleibt, wird dann auch noch dabei über Antisemitismus geredet?
Ja, man weiß es nicht.
Okay, lass uns ein paar Dinge festhalten, weil wir nicht nur sagen wollen, was schief läuft, sondern auch, wie es besser geht.
Okay, erstens, reale Befunde müssen benannt werden, dürfen benannt werden, aber am besten an Orten, wo die Richtigen das auch hören Und zwar die richtigen sind die, mit denen man dieses Problem dann auch bearbeiten kann. Und nicht jene, die nur darauf warten, irgendwie das nächste Stereotyp zu sammeln, um sich in ihrer Meinung gegenüber einer bestimmten Bevölkerungsgruppe weiter zu verhärten. Also das Ziel dieses Benennens muss ein Umgehen damit und ein Bearbeiten dieser Phänomene sein, nicht ein Draufhauen.
Zweitens, Wirkung mitdenken. Nicht nur Intention. Wenn ich über Rassismus oder Antisemitismus spreche, lohnt es sich zu fragen, was passiert mit meiner Aussage in der Welt? Wer fühlt sich entlastet? Wer fühlt sich belastet? Und das ist keine Zensur, das ist, würden wir sagen, einfach gutes Handwerk.
Drittens, wir haben es gerade ausgeführt, nicht nach Rassisten suchen und wenn man Menschen begegnet, die rassistische Dinge sagen, nicht die Frage in den Raum stellen, sind das jetzt gute oder schlechte Menschen deswegen, sondern auf Strukturen, Logiken, Abläufe gucken, eher die Frage stellen, wovon sind wir alle ein Teil und wie spielt Rassismus, wie spielt Antisemitismus hier eine Rolle?
Und viertens, und das ist vielleicht das Wichtigste aus unserer Perspektive, das Thema im Blick behalten. Gysi wollte über Antisemitismus reden. Das ist richtig und wichtig. Und am Ende hat eine Debatte über Rassismus das Antisemitismus-Thema sozusagen gefressen. Und das darf uns nicht passieren. Beides ist wichtig, beides gleichzeitig.
In diesem Sinne, hört gerne weitere Folgen rein. Wir versuchen immer, möglichst beide Phänomene zusammenzudenken, aber auch natürlich noch darüber hinaus. Jetzt sagen wir erstmal danke fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge.
Macht's gut, ihr Lieben.